schau mal auf deine Hände. Du hast eine linke Hand, du hast eine rechte Hand. Und vermutlich bist du entweder Linkshänder oder Rechtshänder. Das heißt, mit einer Hand kannst du wesentlich mehr machen als mit der anderen. Und trotzdem würdest du hoffentlich nur ganz ungern auf deine andere Hand verzichten. Du brauchst beide. Und das ist heute ein kleiner Vorspann. Du brauchst die Predigt heute und ich möchte dir sagen, dass die Predigt heute und die Predigt von nächster Woche einfach zusammengehören. Wenn wir uns heute mehr um Gefühle drehen und Gott erleben in den Mittelpunkt stellen, geht es nächste Woche darum, Gott auch mit dem Verstand zu erfahren und zu begreifen. Und ich bitte dich, entscheide dich nicht einfach, oh, ich bin der Typ oder ich bin der Typ und deswegen bin ich da voll dabei und vergesse das andere, sondern du brauchst beides. Du musst Gott mit deinem Verstand irgendwo suchen, zu erfahren und auch mit deinen Gefühlen. Also denke heute, diese Woche und nächste Woche an beide Hände. Du brauchst beides, aber vermutlich kommst du mit einer Sache besser klar als mit der anderen. Meine Eingangsfrage für dich ist heute, in welchem Film warst du zuletzt im Kino? War das schon in der Corona-Zeit oder davor? Also wir waren tatsächlich, als es wieder möglich war, einmal im Kino und ich war in Tenet. Und dieser Film war alles andere als eine schöne Kinoerfahrung für mich. Ich liebe es, wenn ich im Kino bin, dass ich mitlebe, mitleide, mitliebe, mitlache. Ich bin da ganz mit dabei und Tenet, ein Film, in dem es nicht um Zeitreisen geht, nein, es geht um Inversion von Zeit. Das allein macht ja schon mal klar, dass man es nicht verstehen kann. Ist so ein komplizierter Film, dass man die ganze Zeit den Verstand auf Hochtouren laufen hat, um irgendwie zu verstehen, um was es da geht. Das Gute ist, das sagen auch die meisten Kritiker, insofern bin ich nicht besonders dämlich, sondern der ist einfach sehr kompliziert. Aber es war einfach kein großes Kino-Enjoyment für mich. Ihr merkt also, wenn ich einen Film schaue, dann möchte ich mich von ihm komplett vereinnahmen lassen. Ich nehme nicht die Qualität der Special Effects wahr. Ich kann nachher nicht sagen, ob die Kameraführung besonders gut war. Aber ich lebe die Handlung mit. Ich bin sozusagen der 10. Gefährte auf dem Weg nach Mordor. Ich friere im Schneesturm. Ich erwarte, dass ein Ork hinter mir steht. Ich bin voll mit dabei. All in sozusagen in dem Film. Ich kann mich in einen Film hinein versenken. Ich mache, wenn ich Filme, also wenn ich einen guten Film gucke, auch nichts anderes nebenher, sondern ich bin ganz fokussiert in dem Geschehen mit drin. Ich lasse mich sozusagen wegtragen. Und ganz anders, aber so ähnlich, funktioniert tatsächlich der kontemplative Weg zu Gott. Hier liebst du Gott, indem du dich in ihm versenkst. Indem du dich ihm völlig hingibst. Klingt komisch? Ich bin gespannt, was du am Ende der Predigt sagen wirst. Es geht also darum, Gott zu begegnen und zwar in deinem Inneren. Und manchmal erlebst du dabei Gottes Gegenwart ganz spürbar, mehr noch als die Person, die mit dir in einem Raum ist, wie du die wahrnehmen würdest. Du weißt einfach, Gott ist da und du bist ganz in seiner Gegenwart und man anders nicht. Denn ganz zu Beginn möchte ich schon vorab sagen, Gott ist nicht verfügbar. Du kannst dir nicht vornehmen, heute erlebe ich mal Gott und dann tust du es. Sondern es ist Gottes Entscheidung, ob er dir begegnen möchte oder nicht. Das einfach mal vorneweg. Es gibt ein Schlüsselwort für den kontemplativen Weg und dieses Schlüsselwort ist Hingabe. Und ich möchte jetzt einfach erstmal die Wikipedia-Definition von Hingabe sagen. Die ist ein bisschen sperrig, aber sie ist hilfreich. Hingabe ist der von rückhaltloser innerer Beteiligung geprägte Einsatz eines Menschen für eine Sache oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem persönlichen Wert ist. Das klang jetzt ein kleines bisschen kompliziert, aber es sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist die rückhaltlose innere Beteiligung. Wer sich hingibt, hat nicht noch ein paar Türen geschlossen, wo privat draufsteht, sondern er gibt alles hinein, all in or nothing. Und das Zweite ist, man gibt sich nicht an alles Mögliche und an jedes und jeden hin, sondern Hingabe geschieht an etwas oder jemanden, dem man den höchsten persönlichen Wert zumisst. Hingabe kommt aus Vertrauen und kann nur mit tiefstem Vertrauen funktionieren und Hingabe muss wachsen. Und zentral bei dem kontemplativen Weg ist diese Erlebbarkeit, Gottesbegegnung, dieses sich hingeben und das Fühlen und Spüren von Gottes Gegenwart. Ich versuche dir das zu erklären. Was fühlst du, wenn du auf dem kontemplativen Weg bist? Stell dir das so vor. Du hast ein sehnsüchtiges Verlangen nach Gottes Gegenwart. Das ist, wenn du verliebt bist und du denkst nur darüber nach, wie es ist, mit dieser Person zusammen zu sein. Und du erlebst das höchste Glück, wenn Gott da ist. Dann ist alles andere drumherum ist total unwichtig. Und du erlebst es fast schmerzlich, wenn Gott nicht da ist. Und dann sind alle anderen Sachen, an denen kannst du dich dann gar nicht so richtig freuen, weil du merkst, das Wichtigste fehlt dir gerade. So ein bisschen crazy ist tatsächlich das Gefühl von kontemplativer Hingabe an Gott, von diesem Weg. Ich finde, es klingt schräg, aber lass mich dir das einfach noch ein kleines bisschen weiter ausführen. Und vielleicht hast du jetzt auch schon im Moment ganz viele Warnlampen in deinem Kopf, wo du sagst, oh, gefühlsbetont und ist es nicht emotional? Und fragst du dich vielleicht gerade, ist das überhaupt biblisch? Und ey, wie konkret sieht es jetzt nochmal der kontemplative Weg aus? Was ist der Unterschied zwischen dem kontemplativen Weg und den anderen Wegen? Öffnet das nicht irgendwo auch den Weg für irrige Gottfantasien? Kann das nicht total schief gehen? Oder vielleicht fragst du dich sogar, naja, wenn es jetzt doch biblisch ist, wie kann ich denn das ausprobieren? Und diese Fragen, die möchte ich dir heute beantworten. Erste Frage, ist das biblisch? Tja, es gibt keine wirkliche Man-nehme- und Tue-Anleitung, wie man Gott kontemplativ erleben kann in der Bibel. Aber es gibt einige Personen in der Bibel, deren Umgang mit Gott deutlich macht, dass sie eine ganz innige, eine emotionale, eine tiefe Beziehung mit Gott haben. Allen voran ist Mose zu nennen, der wirklich in der Gegenwart Gottes war, der Gott gesehen hat von Angesicht zu Angesicht. Ein Jesaja, ein Jeremia, ein Apostel Johannes oder eben auch ein König David, der uns in seinen Psalmen Einblicke da hinein gibt, wie er mit Gott in Beziehung tritt. Und da können wir diesen kontemplativen Weg herauslesen. Denk mal an David, ein Kriegsmann, ein Staatsmann, aber auch ein hingegebener Gottliebhaber, der all seine Gefühle in seinen Liedern irgendwo verarbeitet und der ganz emotional Gott liebt. Und ich habe einen Psalm rausgesucht, den Psalm 63, wo das ein bisschen rüberkommt. Und da möchte ich dich jetzt einfach mit hineinnehmen. David schreibt, Gott, mein Gott, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Deine Nähe sättigt mich, meine Seele, wie ein Festmahl. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach und von ganzem Herzen hänge ich an dir. Wow! Hier spricht jemand, der regelmäßig in Gottes Gegenwart weilt, der ein Vertrauter Gottes ist. Nichts außer Gott selbst kann Davids Sehnsucht, kann Davids Hunger stillen. David schreibt, ich suche dich, mich verlangt nach dir. Ich kann nicht schlafen, ich denke über dich nach. Deine Nähe ist für mich wie ein Festmahl. Ich kann das so richtig nachvollziehen oder ich kann mir so richtig vorstellen, mit welcher Getriebenheit, mit welcher Anspannung David war, wenn Gott nicht da war. Dass ihm das fast körperliche Qual bereitet hat, wenn er Gottes Ferne erlebt hat. Und wie beglückt, egal wie kompliziert die Situation um ihn herum war, er war, wenn er wusste, Gott, du bist da. Ich bin bei dir, alles ist gut. Wäre es nicht toll, wenn Gott dir auch so nah wäre? Und ein anderes Beispiel für grenzenlose Hingabe ist Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Ihre Geschichte steht im Johannesevangelium in Kapitel 12. Und sie begegnet Jesus jetzt nicht innerlich, sondern sie begegnet ihm in real life. Es gibt eine Begebenheit, die da geschildert wird. Aber an ihrem Beispiel sehen wir, welche Auswirkungen so eine Begegnung mit Jesus hat. Wie es unser Leben verändert, wie es unser Handeln prägt, wenn wir Gott wirklich erfahren. Und Johannes schreibt das ganz kurz. Der schreibt, es gab ein Festmahl, da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. That's it. Und jetzt möchte ich dich einladen, mit mir tiefer in diesen Bibelvers einzusteigen, dir das wirklich mal so zu, das Gefühl zu haben, du wärst da mit vor Ort. Wir sind also ein paar Tage vor der Kreuzigung. Der Hohe Rat hat bereits das Komplott gegen Jesus beschlossen. Jesus meidet mittlerweile meistens die Öffentlichkeit, aber er kommt zu diesem Festmahl, das seine besonders engen Freunde Maria, Martha und Lazarus für ihn geben. Und er bringt seine Jünger mit und gemeinsam legen sie sich zu Tisch. Das war damals üblich, man aß nicht im Sitzen, sondern man hatte einen Raum ausgekleidet mit Polstern und man lag zu Tisch. Das Essen war sozusagen das Rahmenprogramm, um miteinander innige Gemeinschaft, Gespräche zu haben, einen ganzen Abend lang. Und wir wissen nicht, was Jesus an diesem Tag gesprochen hat. Wir wissen nur, was er 6 Tage später an dem Passamahl besprochen hat. Aber wir können sicher sein, dass auch hier schon die Atmosphäre angespannt war, dass die Jünger ihn gefragt haben, Jesus, wie gehen wir mit der Situation um? Wie geht's weiter? Wir haben Angst. Was sollen wir tun? Und Jesus hat ziemlich sicher intensiv vom Reich Gottes geredet und er hat von dem nahenden Abschied geredet. Und das alles hat sicherlich eine sehr intensive Stimmung auch bei diesem Abendessen mit sich gebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus immer wieder auch auf Maria und auf Martha und auf Lazarus, seine engen Freunde, blickte, dass er seinen Blick auf sie gelegt hat, weil er wusste, hey, die Zeit des Abschieds kommt und weil er auch wusste, wie traurig sie sein würden. Und Maria hört Jesus, hört seine Stimme, lauscht seinen Worten, fühlt diese Intensität, die von ihm ausgeht, seine Wehmut. Und sie ist dann überwältigt von der Liebe, die er ihr schenkt. Und im gleichen Maße wird sie überwältigt von der Liebe, die sie ihm zurückgeben möchte. Und sie kann da nicht ruhig bleiben. Sie möchte ihm ihre Liebe zum Ausdruck geben. Und deswegen holt sie ihre größte Kostbarkeit, ein teures Parfum, etwas, was damals total selten war, in großer Menge. Sie bringt dieses Pfund Salböl und sie weiß, jetzt oder nie. Es wird keinen besseren Moment und es wird keine bessere Person geben, auf der ich das geben möchte, an der ich das einsetzen möchte. Und sie kniet sich zu Jesu Füßen und sie berührt seine Füße und vielleicht zum ersten Mal ist sie ihm so nah. Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Hände zittern und sie salbt seine Füße mit tiefster Zuneigung. Ihn berühren. Ihm nah sein, ihm zeigen, wie wichtig er ihr ist. Das ist ihre Motivation und ihr ist egal, was andere darüber denken. Maria ist crazy for love für Jesus. Wünschst du dir nicht auch, dass du von der Liebe für Jesus überwältigt bist? Ich wünsche mir das für mich. Und diese grenzenlose Hingabe und der Weg der Kontemplation, der wurde von einigen Leuten in der Kirchengeschichte auch beschritten. Ich möchte einfach 2 Beispiele nennen. Das eine ist Teresa von Avila. Sie lebte im 16. Jahrhundert und sie hat tatsächlich sogar ein Buch darüber geschrieben, wie sie Gott in ihrem Inneren begegnet, wie man sich auf den Weg zu Gott machen kann. Das heißt, die innere Burg. Und die zweite Person, die hat nicht ein Buch geschrieben, aber ist Frère Laurent oder Bruder Lawrence oder Brother Lawrence oder wie auch immer. Der lebte tatsächlich in Frankreich, deswegen wohl eher Frère Laurent. Und von ihm sind Briefe erhalten. Er lebte im 17. Jahrhundert. Er war ein Mönch. Ich glaube, keine besonders große Schönheit. Man weiß von ihm zumindest, dass er lahm war. Und er arbeitete in der Küche in dem Kloster. Und er war so eng mit Gott verbunden, dass Menschen kamen, um ihn bei seiner Küchenarbeit zuzugucken, weil sie erlebt haben, wie der Friede, der auf ihm lag, auf sie übergegangen ist. Und von ihm möchte ich euch zwei Zitate vorlesen, die in diesem Buch drin sind, wo er selber beschreibt, wie es ihm mit Jesus geht, wie er seine Gottesbeziehung beschreibt und was das mit ihm macht. Und zuerst schreibt er: Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Christ ein erfülltes christliches Leben führen kann, ohne sich darin zu üben, in der Gegenwart Christi zu sein. Ich für meinen Teil, sagt er, bleibe so viel ich kann im Zentrum meiner Seele in ihm eingekehrt. Und solange ich bei ihm bin, fürchte ich nichts. Wir haben hier dieses in ihm, im Zentrum meiner Seele in ihn eingekehrt, dieses Innerliche. Und jetzt beschreibt er, was das mit ihm macht, wo es ihn hinführt. Er schreibt: Die Küche ist ein Ort, gegen den ich von Natur aus eine starke Abneigung hege. Ich habe mir aber angewöhnt, dort alles aus Liebe zu Gott zu machen. Und es ist mir in den 15 Jahren, die ich hier eingesetzt wurde, stets leicht gefallen. Jemand, der auf dem kontemplativen Weg ist, tut alles aus Liebe zu Gott. Ist es also biblisch? Ich finde schon. Meine zweite Frage ist, oder die zweite Frage, die du mir stellen könntest und die ich dir beantworten möchte, ist: Woran erkenne ich denn jetzt, ob ich ein kontemplativer Typ bin? Oder was macht diesen kontemplativen Weg aus? Wenn du ein kontemplativer Typ bist, dann erlebst du Jesus als deinen Geliebten, als deinen vertrauten Freund, als dein Bräutigam. Das ist so das erste Bild, das du von Jesus hast. Wenn du ein kontemplativer Typ bist, dann ist es dein größter Wunsch, in Gottes Gegenwart zu sein. Dann lebst du mit Ewigkeitsperspektive. Weil du weißt, egal was du jetzt erlebst, wirklich von Angesicht zu Angesicht wirst du Jesus eines Tages sehen. Und darauf fieberst du hin, darauf freust du dich. Im Moment lebst du noch in der Zerrissenheit. Ja, mal erlebst du Jesus, aber mal bist du wieder voll in Gottes Ferne. Dann ist er eben nicht da. Aber du weißt, eines Tages wirst du für immer in seiner Gegenwart sein. Wenn du ein kontemplativer Typ bist, dann kannst du vor Gott stehen ohne Agenda. Dann musst du nicht Fürbitten, Gebete und so weiter, To-dos mitbringen, sondern dann kannst du einfach in seiner Gegenwart sein. Und wenn du ein kontemplativer Typ bist, dann liebst du Anbetung, dann liebst du es, deine Liebe Jesus zu zeigen, zu sagen, sie aus dir herausfließen zu lassen. Das ist natürlich jetzt alles ziemlich hochgegriffen und ziemlich viel und vielleicht sagst du, boah, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Intensität erlebe. Das ist jetzt ein Ideal. Aber vielleicht sind da Punkte drin, die wirklich jetzt in dir was zum Klingen bringen, wo du sagst, ja, oder ich möchte Jesus noch viel mehr als meinen Geliebten erleben. Ich möchte, dass meine Anbetung noch viel tiefer und inniger wird. Ja, ich komme immer mit vielen Fragen und Gedanken zu Gott, aber eigentlich möchte ich lernen, vor ihm einfach nur zu sein. Dann mach dich auf den Weg, auf dem Kontemplativen. Aber ich habe noch die dritte Frage, die du mir stellen könntest, wäre gewesen: Was ist denn jetzt der Unterschied zu den anderen Wegen? Weil irgendwie fangen wir an, so langsam mit den verschiedenen Wegen, die wir euch vorgestellt haben, wie man Gott begegnen kann. Wir sind ja in der Predigtreihe 9 Wege, Gott zu begegnen. Die fangen an, so ein bisschen ineinander zu schwimmen. Und ich möchte jetzt den kontemplativen Weg von den anderen ein Stück weit abgrenzen. Zum Beispiel: Sowohl der sinnliche Zugang als auch der Zugang über Natur sucht sich einen Reiz von außen. Man sieht etwas, man fühlt etwas, man schmeckt etwas. Und da leitet man etwas ab, was einen an Gott erinnert. Ich sehe eine wunderschöne Blume und ich rieche ihren Duft und ich bin beeindruckt davon und erkenne: Gott, du machst alles so perfekt, du machst alles so gut. Und komm dann in ein Gespräch mit Gott darüber, wie er ist. Bei dem kontemplativen Zugang gehe ich in das Innere. in mein Inneres, ich ziehe mich in mir zurück und ich frage einfach, Gott, bist du da? Und ich bin in seiner Gegenwart, ohne dass von außen ein Reiz kommt. Im Gegensatz zum asketischen Stil, der ja auch mit Schlichtheit arbeitet, der mit Verzicht arbeitet, ist es im kontemplativen Stil so, man verzichtet, weil nichts so toll ist wie Jesus. Das heißt, wenn man einmal in der Gegenwart Gottes war, dann verliert der Rest ein Stück weit an Reiz und man kann es einfach hergeben, weil man sagt, mein größter Schatz ist Jesus. Das ist die Perle im Acker. Es ist mir egal, was ich sonst noch habe, weil dafür lebe ich. Das ist mein Größtes. Und der Asket ist eher derjenige, der sagt, Gott, ich gebe dir das. Ich zeige dir, wie sehr meine Liebe für dich ist, indem ich dir etwas gebe. In Abgrenzung zum Weg der Nächstenliebe, während bei Nächstenliebe man Jesus im anderen sieht und man Jesus was Gutes tun möchte und deswegen dem anderen was Gutes tun möchte, geht der kontemplative Typ eigentlich dahin und sagt, ich möchte Jesus ein Geschenk machen. Jesus, ich mache dir ein Geschenk, indem ich das und das tue. Aber das ist so ein, ich bin auf Jesus gerichtet und ich gebe das nach außen, aber nicht so sehr dieses Sehen im anderen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und dann kann ich ihn noch abgrenzen zum Enthusiasten, den Silke letzte Woche uns vorgestellt hat. Der Enthusiast sieht Zeichen und Wunder und sagt, ja klar, Gott, du bist da. Ich bin begeistert, ich feiere dich, ich bin beeindruckt von dir. Der Kontemplative erlebt Gott und hat diese Gottesbestätigung in sich selbst, innen drinnen. Und er kann ganz still sein. Und er braucht auch keine großen Zeichen und Wunder, weil er ja immer wieder diese Versicherung hat, ja Gott, es gibt dich, du bist da. Also diese Trennung, die ich jetzt hier aufgebaut habe, ist natürlich super steif. Und tatsächlich gehen die ganzen Sachen ineinander über und ich möchte dich überhaupt nicht herausfordern, dass du jetzt überlegst, oh, bin ich jetzt kontemplativ oder bin ich jetzt eher Asket oder wie auch immer. Hauptsache, du begegnest Gott. Egal wie. Aber vielleicht hilft es dir trotzdem, dich ein kleines bisschen einzuordnen und auch neue Wege zu gehen, die du so noch nicht kennst, mal etwas Neues auszuprobieren. Ganz am Anfang, als ich dir den Weg vorgestellt habe, ist vielleicht in dir als erstes die Frage gekommen, öffnet dieses Gefühlsbetonte, öffnet dieser kontemplative Weg nach innen nicht jeder irrigen Gottfantasie Tür und Tor? Ganz ehrlich, die Gefahr besteht schon. Und deswegen darf oder sollte der kontemplative Weg nicht als einziger Weg beschritten werden, sondern wenn du auf dem Weg der Kontemplation gehen möchtest, dann brauchst du starke Wegbegleiter. Die sind nicht verhandelbar, die müssen mit dabei sein. Und die möchte ich dir jetzt nennen. Das erste ist, du brauchst eine tiefe Liebe zum Wort Gottes. Du musst diszipliniert sein, wirklich auch in Gottes Wort zu lesen. Und selbst wenn du sozusagen eher der Linkshänder bist und dementsprechend mehr auf der Gefühlsebene bist, streck dich danach aus, zu verstehen, immer mehr zu begreifen. Beschäftige dich mit der Bibel, mit Studienbibeln, mit Auslegungen. Lerne umso mehr, wie Gott ist. Zweitens, du brauchst echte Gemeinschaft mit Menschen. Und du musst dich mit ihnen auch wirklich über deine Erlebnisse mit Gott austauschen. Sowohl Teresa von Avila als auch Bruder Laurenz waren in engen Gemeinschaften, hatten Glaubensgeschwister, die Jesus kannten und die andere Zugänge hatten, um sich herum, um sich immer wieder mit ihnen auch zu besprechen und sich auch korrigieren zu lassen, wenn sie gesagt haben, wenn ich auf einem falschen Weg bin, dann helf mir. Wir brauchen also einander und man sollte niemals diesen Weg alleine gehen und sich nur auf seine eigenen Empfindungen verlassen. Drittens, ein starker Wegbegleiter ist, dass Jesus, der Gekreuzigte, im Zentrum deiner Suche stehen muss. Wir sind als postmoderne Menschen gerade besonders interessiert an allem, was spirituell ist. Und wir lieben es, Erfahrungen zu machen. Und Tatsächlich ist dieser kontemplative Stil im Protestantismus, so bei Luther und so weiter, relativ unten durchgegangen. Und da war gerade einfach das Wort unheimlich groß. Und jetzt haben wir einen Hunger danach, wieder Gott zu erfahren. Aber es ist echt mega wichtig, dass du Gott kontemplativ begegnen, nicht mit irgendwas verwechselst, was du irgendwann mal in einer Yogastunde gelernt hast. Es hat nichts mit fernöstlicher Religion zu tun. Es hat nichts, gar nichts damit zu tun, sich leer zu machen oder leer zu werden, sondern es geht darum, gefüllt zu werden. Es geht nicht darum und es gibt nicht das Göttliche in dir oder du bist ein kleiner Gott oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, dass du Gott, Jesus, der in dir lebt als Heiliger Geist, in dir findest. Aber es ist immer eine Suche nach Jesus. Es ist immer ein Blick auf ihn. Und deswegen ist nicht nur der Wegbegleiter, sondern eigentlich das, was überhaupt am Anfang deines Weges steht. Du musst an Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser glauben. Jesus ist derjenige, der Gottes Sohn ist, der auf diese Welt gekommen ist, der gekreuzigt wurde, der für dich gestorben ist, der aber nicht tot geblieben ist, der auferstanden ist und der wiederkommt. Und wenn du nicht an diesen Jesus glaubst, dann kann dich, was immer du suchst, auch nicht zu diesem Gott bringen. Du wirst alles Mögliche finden wahrscheinlich, aber es ist nicht Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, der dir verlässlich zusagt, dass er treu ist und dass er wahr ist und dass alles, was du über ihn in seinem Wort liest, richtig ist. Der fünfte starke Begleiter, den ich für dich habe, ist: genügt dir darin nicht selbst. Es ist schön, Jesus zu begegnen. Wir leben davon, wirklich in dieser innigen Gemeinschaft mit ihm zu sein. Aber bleib da nicht, sondern wie Bruder Lorenz auch in seiner Küche gesagt hat, alles, was ich tue, tue ich aus Liebe für Jesus. Lass es nach außen fließen. Und der letzte Wegbegleiter, den ich für dich habe, ist Demut. Es gibt viele verschiedene Wege, Gott zu begegnen. Und der kontemplative Weg ist einer von ihnen. Wenn es dein Weg ist, freu dich, genieß es. Wenn es nicht dein Weg ist, auch nicht schlimm. Aber es ist wichtig, dass wir anderen nicht Geistlichkeit absprechen, bloß weil sie Gott anders begegnen, als wir ihm begegnen. So, bist du jetzt neugierig geworden? Konnte ich dich überzeugen, dass es ein biblischer Weg ist, Gott wirklich in deinem Inneren zu begegnen? Und fragst du dich jetzt, wie kann ich das denn ausprobieren? Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch 3 Ideen, wie du es für dich selbst einmal ausprobieren kannst. Das erste ist, sing Jesus ein Liebeslied. Das klingt so banal. Ja, wir singen regelmäßig im Lobpreis. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir mit WhatsApp und so weiter schon lange nicht mehr gelernt haben, wirklich ein Liebeslied zu singen. Sing dein eigenes Liebeslied. Wenn du keins hast, dann nimm eins aus dem Gesangbuch. Vielleicht etwas wie: Ich singe dir ein Liebeslied. Dir, mein Jesus, dir, mein Retter. Du hast so viel für mich getan. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. Und sing's nicht einfach nur die Worte, sondern fühl es mit deinem ganzen Herzen. Sei da einfach voll mit dabei. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. Du, mein Jesus, du, mein Retter. Verliere dich doch in so einem Lied und lass deine ganze Liebe rausströmen zu ihm. Oder nimm eine biblische Geschichte, so wie wir vorhin die von Maria hatten, und lies sie nicht einfach nur, um den Inhalt zu begreifen, sondern versetz dich da hinein. Sei wirklich mit dabei, sodass du Jesus sehen kannst, erleben kannst, spüren kannst in dieser Geschichte. Was mir auch immer wieder hilft, ist tatsächlich nur den Namen Jesus zu singen. Wenn ich spazieren bin und ich möchte Gott wirklich begegnen, dann singe ich Jesus in allen möglichen Variationen. Ich kann nicht gut singen, aber es reicht in dem Moment. Und je mehr ich mich dann auf ihn und auf seinen Namen konzentriere, desto mehr merke ich, dass er wirklich da ist, dass er anwesend ist. Vielleicht hast du andere Wege. Ich möchte dich einladen, wenn du vielleicht sogar einen anderen Tipp hast, wie wir Jesus in uns begegnen können, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentarleiste rein. Ich würde mich freuen, da auch von dir zu lesen, wie du Jesus kontemplativ begegnest. Oder vielleicht hast du auch negative Erlebnisse gemacht. Auch dann schreib das rein. Wir können da gerne drüber reden. Auch wenn du jetzt noch Fragen hast oder Gedanken dazu hast, pack das alles einfach in die Kommentarleiste mit hinein. Zum Abschluss möchte ich dir noch Folgendes sagen. Wie ich angefangen habe, möchte ich damit enden. Gott ist nicht verfügbar. Wir können nicht machen, dass er uns begegnet. Wir können uns ihm einfach nur anbieten. Aber in Jeremia 29,13 steht: Wenn ihr mich sucht, sagt Gott, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr.